Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Care in Action. Heute unser Gast, der Journalist und bekannte Podcaster Frank Jong. Mit seinem Format Halbe Kartoffel gibt er Einblicke in Lebenswelten, die oft unsichtbar bleiben. Wir sprechen heute über Themen wie Identität, das Leben zwischen den Kulturen, was immer das heißen mag, und was wir alle gewinnen, wenn wir die Welt auch mal durch die Augen anderer sehen. Frank, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich. Und wir haben ja schon festgestellt, bevor wir begonnen haben, haben wir ganz kurz geplaudert, dass hier eh schon eine Verbindung zu Care Deutschland gibt. Du machst einen Podcast für Care Deutschland, der heißt Schule Divers, richtig? Die haben auch ein großes Inlandsprojekt.
Genau.
Und ich nehme an, dafür ist das. Das habe ich nicht gewusst, wie ich dich eingeladen habe.
Ja. Lustig. Ja, nee, also genau, den moderiere ich und deswegen bin ich mit Care natürlich sehr vertraut.
Und da interviewst du Schülerinnen und Schüler oder?
Es geht generell um Bildungsthemen, also ganz verschiedene Menschen aus dem Bildungsbereich.
Ich bin auf deinen Podcast aufmerksam geworden, der einen wirklich spannenden Namen hat, überhaupt aus österreichischer Sicht. Der heißt Halbe Kartoffel. Schreibt man auch so, wie man spricht. Also bei uns wäre das ein halber Erdäpfel. Und was ist ein halber Kartoffel, ein halber Erdäpfel? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Also auch er isst gerne Kartoffeln. In Österreich isst man Erdäpfeln. Aber ich weiß, kann man auch vorstellen, warum er halb heißt. Aber warum heißt es so? Wer sagt denn so zu euch? Ist ja nicht sehr nett, oder? Wenn ich sage, zu meiner Kollegin, ihr seid Kartoffeln, oder?
Also zunächst muss man ja feststellen, dass es eine Selbstbezeichnung ist. Das verstehen manche gar nicht. Also ich bezeichne ja nicht andere Menschen oder Deutsche als Kartoffel, sondern mich selbst. Ah. Und gleichzeitig habe ich dieses Halbe davor gesetzt, um zu zeigen, ja, irgendwie, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, wie man hört, spreche ich die Sprache, jetzt habe ich direkt versprochen, die Sprache perfekt eigentlich, bin aber koreanischer Herkunft, also meine beiden Elternteile kommen aus Korea. Und ja, das sollte eigentlich nur zeigen, dass ich mich irgendwie deutsch fühle, eine deutsche Identität habe, aber natürlich auch irgendwie, ja, eine koreanische Identität und irgendwie so zwischen den Stühlen hänge oder sitze. Und ich habe den Namen gewählt, weil es damals, zumindest bis heute eigentlich nicht, keine Bezeichnung für mich und für Menschen, die so ähnlich sind wie ich, gab. Also es gibt nur entweder Ausländer, so wurde ich früher bezeichnet, als Kind war ich dann mal Ausländer, obwohl ich Deutschpass habe und hier geboren bin. Oder ich bin halt Deutscher mit Migrationshintergrund, was immer so ein bisschen klingt wie Deutscher zweiter Klasse oder zweiter Hand. Und deswegen war es mir wichtig, einen Begriff zu finden, der uns irgendwie beschreibt und auch nicht so ganz so ernsthaft.
Und isst du gern Kartoffeln?
Das Witzige ist ja, dass die Kartoffel, das sagen dann auch mal die ganz Schlauen, das ist ja gar kein deutsches Gemüse. Ja, das ist ja auch beabsichtigt, weil natürlich auch die Kartoffel einen Migrationshintergrund hat und eigentlich aus, ja, ich glaube, Südamerika kommt.
Absolut.
Insofern gibt es da auch noch eine Deutlichkeit. Aber ja, ich esse gerne Kartoffeln. Und auch gerne halbe Kartoffeln gibt es ja auch mit Füllung und so.
Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Kartoffeln, weil Richtig. Ich arbeite beispielsweise in Peru. Und da habe ich dann gesehen, da gibt es, ich glaube, das ist die Gegend, wo die ursprüngliche Kartoffelpflanze eigentlich herkommt. Und da gibt es dann grüne und lila Kartoffeln. Und da gibt es also alles, aber ganz wenig die Kartoffel, die wir in Deutschland und Österreich so gern verputzen. Also die halbe Kartoffel ist der Name eines Podcasts, den es seit 10 Jahren gibt und der Menschen interviewt, die so wie du in Deutschland, nicht notwendigerweise alle in Deutschland geboren sind, aber die zwei Identitäten haben und derzeit in Deutschland leben. Richtig? Könnte man das so sagen?
Ja, also ich dehne das natürlich aus. Es gibt auch Menschen, die adoptiert sind. Es gibt auch Menschen, die vielleicht im Ausland leben. Es gibt Menschen, die haben sogar mehr als zwei kulturelle Identitäten in sich. Manche wissen es gar nicht genau, was sie sind oder wie sie sich fühlen. Also es ist ganz unterschiedlich.
Aber ist das was, du hast das ja schon am Anfang gesagt, also du möchtest jetzt weder ein Mensch mit Migrationshintergrund bezeichnet werden und natürlich auch nicht als Ausländer. Du bist in Deutschland geboren. Deine Eltern kommen aus Südkorea. Wie ist das? Wie ist das, wenn man diese Identitäten in sich trägt? Und was ich aus den Gesprächen, die ich mir angehört habe, schon mitgenommen habe, dass es sehr verletzend ist für die Menschen, wenn sie dann nicht als richtige, was immer das sind, richtige Deutsche, wir sprechen halt jetzt, könnte genauso in Österreich sein, ja, das ist absolut das Gleiche, oder in der Schweiz, wherever, in Europa. Man wird dann nicht als richtig zugehörig zu der Gesellschaft, in der man gerade lebt, vielleicht gar nicht so viel empfunden, aber es wird verbal so ausgedrückt, oder?
Genau, also ich glaube schon, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, wie er aussieht und was er macht, eigentlich dafür gesehen werden möchte, was er ist. So. Und dass es da aber Begrenzungen gibt, dass Leute sagen, naja, also für mich bist du kein Deutscher oder oh, für mich bist du aber Koreaner. Das möchte ich natürlich gerne selber irgendwie bestimmen und ich möchte auch gerne, dass meine Wahrnehmung von mir mit der Wahrnehmung der anderen Menschen um mich herum irgendwie zusammenpasst. Und das Wort zugehörig ist auch ganz wichtig. Ich glaube auch, Menschen wollen gerne zugehörig sein. Und da ist immer dieses Entweder-Oder. Es ist immer so Team Deutschland oder Team Korea. So. Und dann ist ein bisschen die Frage, warum kann ich nicht beides sein? Und warum kann man nicht irgendwie ein Team draus machen? Ja, das ist zum Beispiel auch das, was ich mit Halbe Kartoffel versucht habe. Am Anfang habe ich schon überlegt, mache ich jetzt so einen koreanischen, asiatisch-deutschen Podcast? Oder dann habe ich gedacht, nee, es gibt so wenig Dinge, wo die verschiedenen Communities zusammenkommen. Also die Asiaten machen hier ein bisschen was und Südamerikaner machen was und so. Aber dass alle zusammenkommen und sagen, also wir sind jetzt sozusagen die Kategorie Halbe Kartoffel und wollen mal darüber reden. Das war mir irgendwie wichtig und gleichzeitig zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten und wo sind auch Unterschiede innerhalb der Communities.
Ich glaube ja, dass man gar nicht zu weit gehen muss und bis zur asiatischen Gemeinschaft oder koreanischen Gemeinschaft oder japanischen Gemeinschaft, whatever, die in Österreich oder Deutschland leben, weil mein Mann lebt eben seit über 35 Jahren nicht mehr in Deutschland und die letzten 15 davon in Österreich und vorher in verschiedenen afrikanischen Staaten und sagt auch, hier gehört man gehört nie ganz dazu, ganz egal, wie sehr man das selber möchte. Also das ist sogar zwischen Deutschland und Österreich, wo wir eine Sprache, deshalb erwähne ich das so, wir teilen eine Sprache, wir schauen gleich aus, wir sind also eigentlich nicht identifizierbar, außer halt an der Einfärbung, wie man spricht. Wir haben dasselbe Essen, wir haben dieselbe Kultur, wir haben alles sehr ähnlich und sogar in Europa funktioniert das nicht. Das heißt nicht, dass man sich hier nicht wohlfühlt und die größte Community, die nicht österreichische Community in Österreich sind ja Deutsche, unsere Lieblingsnachbarn. Aber so dieses so ganz final dazugehören, das geht nicht. Aber ich würde jetzt sagen, das ist gar nicht, weil es bei uns so schwierig ist, weil wir in Österreich so schwierig und verschlossen sind, sondern ich würde sagen, das geht nirgendwo. Oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, natürlich gibt es oder hat jeder Mensch so seine eigene Interpretation, was jetzt der richtige Österreicher ist oder der richtige Deutsche, der richtige Koreaner. Und ich ist ja, wenn ich in Korea bin, gehöre ich da auch nicht 100% zu. Es ist aber natürlich auch so, dass bestimmte Dinge, also ich frage mich manchmal, warum muss man sich so abgrenzen? Zum einen und zum anderen ist es so klar, wenn man nicht so richtig dazugehörig fühlt, aber keine Angst haben muss, diskriminiert zu werden, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man deswegen diskriminiert wird. Also sagen wir mal, wenn jetzt ganz plakativ jetzt ein weißer Mensch irgendwo in einem afrikanischen Land ist, dann wird er vielleicht auch nicht als die Person gesehen, die da aufgewachsen ist und alles hundertprozentig genauso mitgemacht hat. Aber in den meisten Fällen gibt es keinen Rassismus. Es gibt vielleicht Diskriminierung und so, aber es gibt in dem Sinne keinen Rassismus. Und oder man muss sich um sein Leben fürchten. Also es gibt dann noch eine Abstufung zwischen, ich muss aufpassen, dass ich keine Gefahr habe und es gibt Ausgrenzung ohne diese Gefahr. Das ist vielleicht nochmal so eine grobe Unterscheidung.
Also man muss sich auch exponieren und gewisse Erfahrungen machen, dass man sich das überhaupt auch nur am Rande vorstellen kann, glaube ich.
Richtig, genau.
Oder? Weil es unheimlich schwierig, egal wie empathisch man ist, sich vorzustellen, weil einige deiner Podcast-Gäste sprechen wirklich über ihre Schulerfahrungen.
Ja.
dass die so heftig sind und du dürftest da ja auch einiges erlebt haben, oder?
Genau, also meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, wie ich in der 5. Klasse gefragt wurde von meiner Lehrerin, auf welche erweiterte Schule ich gehen möchte. Und dann konnte man, ist ja einmal so rumgegangen und dann haben wir gesagt, Gymnasium, oder damals gab es noch Realschule bei uns und Hauptschule. Und dann habe ich gesagt, Gymnasium, und dann hat sie gesagt, was? Gymnasium? Das schaffst du nicht. Und das ist vielleicht nur eine kleine Geschichte am Rande und das kann allen passieren und so weiter. Das ist jetzt kein Rassismus gewesen oder so, das sage ich überhaupt gar nicht. Sondern das sind so Geschichten, die ich dann, klar, aufgrund meiner damaligen mittelmäßigen Schulleistung schon verstanden habe, ne, dass ich denke, oh. Aber es hat mich da natürlich dann die ersten Jahre auf dem Gymnasium schon getragen, also beschäftigt, ob ich hier hingehöre. Und dann im Laufe meines Podcasts habe ich gemerkt, das ist kein Einzelfall, sondern das sind ganz, ganz viele. Es gibt Beispiele von Menschen, also von SchülerInnen, die eine 1 in Deutsch hatten, perfekt Deutsch gesprochen haben, trotzdem in die Ausländerklasse gekommen sind. Es gab Personen, die gesagt haben, denen gesagt wurde, sorry, aber mit so einem Namen gehörst du nicht aufs Gymnasium. Nach dem Motto, egal wie die Leistung ist. Und wenn man dann immer wieder ähnliche Geschichten hört und das abgleicht und denkt, krass, das, also es war, ich dachte mal, du ist bei mir jetzt persönlich so, dann merkt man schon,
das dass sieht
dann,
man Muster.
Genau, man Muster, das macht man strukturell. Und wie gesagt, nochmal, ich will gar nicht sagen, dass die einzelnen LehrerInnen und Schulleiter alles Rassisten sind und so, sondern es geht einfach nur darum, dass man bestimmte Dinge ja auch gewöhnt ist und irgendwie annimmt und so einen Satz wie, mit so einem Namen gehörst du nicht hierher. Oder wenn man einfach einen ausländischen Namen hat, dann einfach annimmt, der kann nicht gut in Deutsch sein. Oder es wäre unangenehm, wenn jetzt irgendwie Leute, die einen ausländischen Namen haben, gut in Deutsch sind. Es gibt auch tatsächlich, und das klingt immer so ausgedacht, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Geschichten. Und ich habe einen guten Freund, der das bestätigt hat. Der hat dieselbe Arbeit von einem Kollegen, von einem Schulkollegen von vor einem Jahr exakt abgeschrieben und er also auswendig gelernt und abgeschrieben. Und er hat halt einen marokkanischen Namen und hat einfach eine schlechtere Note bekommen. Das kann passieren und so weiter, alles. Aber wie gesagt, wenn man das dann immer wieder hört und immer und immer und immer wieder in verschiedenster Form, dann denkt man sich so, irgendwas ist da strukturell kaputt oder falsch oder das sind dann halt einfach keine Einzelfälle, das muss man sich dann anschauen. Und die Wissenschaft hat sich auch bewiesen, dass man mit ausländischen Namen schlechtere Wohnung bekommt, schlechtere Noten bekommt. Und ja.
Na gut, das trifft auf Österreich auch zu. Da hört man also abenteuerliche Dinge, dass also auch Menschen ihren Nachnamen ändern und dann auf einmal, wenn er eingedeutscht ist quasi, dann auf einmal kriegt man problemlos viel schneller eine Wohnungsbesichtigung und viel mehr Zugang, auch bei Bewerbungen hört man das.
Ich habe zu meinen Wohnungsbesichtigungen immer meine jetzige Frau, damalige Freundin mitgenommen und dann haben die immer nur mit ihr gesprochen und ich habe das auch bewusst eingesetzt nach dem Motto, ich bin gut integriert. Sehen Sie, ich habe hier eine deutsche Freundin, die regelt alles. Das habe ich erlebt und man kann sich ja auch selber davon nicht freimachen. Wenn ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen da reingehe, da gibt's viele, die ich kenne, die heißen Mohammed und Ahmed, die sagen, ich heiße Anna und Michaela, weil es sich einfach besser verkauft, wenn man dann irgendwas verkauft, ein Schränkchen. Von Anna verkauft man lieber als von Mohammed. Das ist leider bei vielen Menschen so.
Wer und wie könnten wir das ändern? Weil ich denke mir immer, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht ganz so, weil du auch gesagt hast, ältere Menschen tun sich damit schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Österreich ist, ob sich da weiß sieht oder nicht, aber ich vermute, es wird sehr ähnlich sein wie die deutschen Daten. Aber wie könnten wir das ändern? Weil es ist ja heute wirklich schon normal, dass man Menschen aus der ganzen Welt optisch sieht, ich bin da irrsinnig vorsichtig, was für Begriffe man verwendet, die dann also total autochthon mit mir reden, so wie ich, dann denke ich mir gar nichts weiter. Auch wenn der afrikanisch aussieht, sag ich nicht, und wo kommst du oder deine Eltern oder meine Großeltern sind auch nicht aus Wien mütterlicherseits, sondern vom Balkan. Und wie ich klein war, hat es auch immer geheißen, ja, ich muss mich sehr österreichisch herrichten. Also es ist jetzt nicht vergleichbar, aber es ist ein bisschen. Ja? Also warum wollen wir immer wissen, das reicht dann nicht, wenn du sagst, ich komme aus Linz, sondern dann würde man sagen, ja, aber woher kommst denn du wirklich? Und das nervt die Leute dann so. Ist das eine blöde Angewohnheit oder ist es einfach wirklich, ich glaube, irgendwo habe ich mal in deinem Podcast gehört, es ist so naiver Rassismus, das macht es auch nicht besser. Oder kann man nicht akzeptieren, dass jemand, der anders aussieht, als wir halt perfekt Deutsch redet und das ist es dann.
Ja, also ich glaube, wir sind uns da meistens einig im Podcast, wenn da echtes Interesse da ist und wenn das nicht die allererste Frage ist, dann ist jeder gerne bereit, über seine Lebensgeschichte zu sprechen und zu gucken, so genau, wie die richtige Herkunft da ist, wo man aufgewachsen ist und so, wie ich es im Podcast halt auch mache. Wenn es nur so ein Mittel ist zur Kategorisierung, also von wegen, sag mal, also du siehst irgendwie anders, sag doch mal, und dann sage ich ja irgendwie, meine Eltern sind aus Korea, Korea. Und dann merke ich direkt, ich bin in der Kiste Korea. So,
aber ist
gelandet.
Ist die Kiste nicht eher relativ beliebt? Oder ist es das Negative, dass man überhaupt sagt, okay, naja, seine Eltern sind aus Korea, das heißt ja noch nichts. Was heißt denn das?
Genau, also nervig ist gar nicht die Frage, sondern nervig ist am Ende die Bewertung.
Okay.
Und dass man womöglich auch noch falsch, wenn jemand sagt so, ach so, du bist aus Korea, aber du bist hier geboren, bist hier aufgewachsen, ach so, ah ja, ist klar, dann verstehe. Ja. Du bist Hannoveraner, ja, okay, dann habe ich Hannover, Korea, Deutschland, Berlin, Wohnort, okay, dann habe ich das volle Bild.
Ja.
Genau, wenn ich aber nur sage, ach Österreicher, ach Schweizer, und man denkt so, na, meine Eltern kommen aber, ich bin aber hier. So, man möchte, wie gesagt, kommen dazu zurück, was ich am Anfang gesagt habe, man möchte ja gerne, dass die Leute einen so sehen, wie man ist. Und dann möchte man nicht die eigene Geschichte so verkürzt oder verknappt oder auch falsch abgespeichert sehen. Und darum geht's dann einfach. Also, und zu der Frage, wie können wir das ändern? Ich glaube, es ist wichtig, und da ist dieses Wort Representation immer so geläufig, also, dass man einfach, wenn man überall Menschen sieht, in allen Positionen, dann ist man auch nicht mehr überrascht, dass der Filialleiter von der Drogerie ein schwarzer Mensch ist oder dass der Nachrichtensprecher asiatischen Background hat.
Oder dass ein Politiker einen türkischen Background hat.
Richtig, oder dass Frauen auch irgendwie Autofahrer sein können, Formel-1-Fahrer sein können oder dass so. Es ist in allen Bereichen so, je mehr wir das sehen und je mehr wir das anmerken, so, ach, sieh mal einer an. Das ist ja klar, wenn man es noch nicht kennt, noch nie gesehen hat, dann ist man überrascht. Das ist eine normale menschliche Reaktion, die habe ich auch. Und das ist erstmal nichts Rassistisches. Aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass in allen Positionen die Zugänge so sind, dass auch alle dahin kommen können. Weil da
dass ist egal ist, wie mein Nachname ist, ne?
Genau, da ist nämlich der eigentliche Rassismus, dass man nicht die Wohnung bekommt, die man sich leisten kann, obwohl man da alles also bringt und liefert, dass man nicht einen Job bekommt, weil man einen Kopftuch trägt, weil man nicht irgendwie in bestimmte Räume kommt oder bestimmte Positionen kriegt, weil man eine Frau ist und so weiter und so fort. Da ist der Rassismus und der Sexismus und die Diskriminierung so, dass es nicht dazu kommt, dass Menschen in Positionen gelangen, wo man dann sagt, Mensch, ach, ein Asiate kann das auch, ach, ein schwarzer Mensch kann das auch eine Frau kann das auch. Das sehen aber viele nicht, sondern die sagen einfach, naja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das macht. Also können sie anscheinend nicht. Sind die nicht schlau genug oder sind die nicht sportlich genug oder sind sie nicht kompetent genug? Und die sehen aber nicht sozusagen den Rassismus vorher oder diese unsichtbare Grenze, diese gläserne Decke, sag mal.
Die gläserne Decke, die ist ja
genau.
Nicht nur für Frauen gibt, aber auch für Frauen gibt, wenn es besonders um berufliches Fortkommen geht.
Richtig.
Geht.
Nicht nur da, da gibt es ganz viele.
Gibt ganz viele Gläser, Decken, an denen wir uns den Kopf anhauen können. Aber richtig. Dafür finde ich zum Beispiel, ist dein Podcast so spannend und so interessant. Und da braucht es dann natürlich auch die Länge des Gesprächs, dass man wirklich dem ein bisschen auf den Grund geht. Was ist eigentlich das Anstrengende und was ist jetzt wirklich vom System systematisch, was wird systematisch gemacht und was ist einfach nur eine Frage, weil es ist ja auch, ja, man will es nicht runterspielen, aber ich glaube durchaus, dass also gerade, dass schon manche Menschen das einfach auch nur wissen wollen, auch wenn es einem in dem Moment nervt. Also, du hattest, ich glaube, aus dem Gesundheitssystem eine Krankenpflegerin bei dir zu Gast. Ich glaube, die war irgendwo vom Südbalkan, wenn ich es richtig im Kopf habe, die das wahnsinnig genervt hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn du in Österreich in ein Spital gehst und dich so blöd benimmst, wie sie erzählt hat, na, da bist du alleine, weil den nativen Österreicher und Österreichern trifft man kaum mehr, auch nicht mehr unter der Ärzteschaft. Es ist so gemischt, dass ich mich schon frage, warum gibt es das noch in dem Ausmaß? Und nämlich so, dass Menschen, die das erzählen, dass man ihnen das sofort abnimmt, dass das ja nur die Spitze des Eisbergs ist, die sie da im Podcast erzählen, oder? Weil wo wollen wir denn hin? Wollen wir allein sein? Also ich meine, es ist ja auch eine Notwendigkeit. Das
Problem ist ja dann, dass wenn es dann eine Vielfalt gibt und wenn es dann eine Durchmischung in Anführungszeichen gibt und wir auch Menschen in anderen Positionen sehen, dann gibt es wieder die, die eigentlich vorher in der sozusagen Machtposition waren, ob das jetzt Männer sind, die sich von Frauen bedroht fühlen oder ob das jetzt weiße Menschen sind, die sich von nicht weißen Menschen bedroht fühlen, dann kommt sofort dieses so, ist nicht mehr so wie früher. Und früher konnte man noch und hatte man noch und da wusste man noch. Und jetzt sehen die alle anders aus und jetzt sprechen die andere Sprachen und jetzt haben diese komischen Namen, die sich keiner merken kann. Und jetzt, ach was, jetzt sitzt eine Frau und macht das, also früher waren es immer Männer, das war irgendwie angenehmer. Also die viele kommen nicht klar mit dieser Entwicklung, mit dieser Veränderung und fühlen sich irgendwie bedroht oder fühlen sich irgendwie ausgeschlossen oder fühlen vielleicht auch das Pendel sozusagen zurückschwingen, dass sie nicht mehr in der privilegierten Situation sind und merken dann, jetzt sind sie plötzlich die, die irgendwie zurückhängen und nicht wissen und so. Und da haben viele Schwierigkeiten mit und das sieht man jetzt leider auch in Deutschland.
Würdest du aus deiner Erfahrung auch sagen, dass es doch auch eine kritische Masse an Menschen gibt, die damit überhaupt keine Schwierigkeiten haben und die das nicht so machen?
Natürlich
gibt es. Begegnen euch solche auch?
Naja, ja, natürlich. Also ja. Wie gesagt, in dem Podcast geht es ja auch nicht nur um schlechte Dinge und es geht nicht nur um Rassismus und Diskriminierung, sondern es geht vor allem um die Lebensgeschichten und der einzelnen Menschen, unabhängig jetzt genau, wo sie herkommen oder was sie tun, sondern es geht ja wirklich um die Entwicklungen. Aber natürlich gibt es auch eine kritische Masse, die das nicht tut. Und es gibt, ich bin auch der Meinung, dass die Mehrheit nicht rassistisch ist in den meisten Ländern. Nur muss man irgendwann auch sehen, dass es Punkte gibt, wo man auch Haltung beziehen muss oder einfach zeigen muss und dann nicht nur sagt, ja, also ist eigentlich gegeben und ich habe da jetzt keine Berührungspunkte mit, jetzt bin ich einfach mal still und ich bin aber dafür, dass alle gleich sind und so. Aber wenn man sich dafür nicht einsetzt und wenn man da irgendwie nicht in bestimmten Situationen vielleicht auch mal sagt, nee, Moment, so geht's nicht, woher soll ich denn wissen, dass diese Haltung besteht? Ne? Also irgendwann ist der Moment da und wir fragen uns ja hier immer wieder in Deutschland, wie konnte das damals mit dem Holocaust passieren und so. Und wir sehen jetzt so eine Entwicklung, wo ich mir mittlerweile schon vorstellen kann, wie das passieren kann, weil es halt genau eine große Masse gibt, bei denen man nicht weiß, wo sie stehen und die vielleicht aber auch das ein bisschen anpassen. Deswegen glaube ich, dass jeder für seine Haltungen und für seine Einstellung auch irgendwie in dem Sinne verantwortlich ist, dass das auch dann auch irgendwann zeigen muss.
Ja, vor allem, wenn es drauf ankommt, wenn jemand attackiert wird, wenn Frauen geschlagen werden in der Öffentlichkeit, was es in beiden Ländern gibt, sondern auch schon vorher oder wenn blöd geredet wird, dass man halt sagt, also ich finde das jetzt gar nicht lustig. Hör auf damit. Ja. Also ist, ein absoluter Call to Action, dass man seinen eigenen Standpunkt auch verteidigt und auch den anderen sagt, das ist jetzt echt nicht in Ordnung, was du da gerade machst, oder?
Ja, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, man hat ja auch nicht zu allem immer eine Meinung. Und wenn es einen persönlich nicht betrifft oder nicht irgendwie das Umfeld betrifft, dann muss man sich erstmal auch eine Meinung bilden. Und dann sagen, Moment, wo stehe ich denn überhaupt? Wofür bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt dafür, dass irgendwie, wenn ich dafür bin, dass Frauen gleichberechtigt behandelt werden sollen, dann muss ich auch in meinem Kreis von guten Freunden, die da irgendwie Sprüche machen, die ihr lustig sein sollen und die Stimmung gerade gut ist, auch sagen, ey, sorry, aber geht gar nicht an der Stelle. Und das will man immer nicht, das ist unbequem, das ist man plötzlich schnell der Buhmann und das ist so. Aber da zeigt sich halt dann, wer Haltung hat.
Und das ist auch der Hebel für Veränderung. Das ist ja genau, wo CARE arbeitet, weil CARE hat ja einen starken Fokus, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das, auf die Gleichstellung von Mädchen und Frauen und auch wie das gelingen kann, dass sie wirklich nachhaltig und meaningful in der Gesellschaft partizipieren. Und da geht's schon auch drum, und um das geht's auch in unseren eigenen Herkunftsgesellschaften, dass man die Türen aufmacht und das nicht entscheidend ist, was meine Eltern waren, das in Österreich ganz stark, oder wie mein Nachname ist, zu welchen Bildungsmöglichkeiten ich überhaupt Zugang habe.
Ja.
Weil das ist wirklich etwas, wo wir unsere eigenen Gesellschaften, ich würde fast so drastisch sagen, kaputt machen, weil wir ein wahnsinniges Potenzial an Wissen und auch an Talent vergeuden. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon sehr früh gedacht, schon wie ich in Brasilien studiert habe, wo urviele Leute urreich sind und urviele Leute ganz schrecklich leben bis heute, was das für eine Vergeudung am menschlichen Wissen und Potenzial ist, weil du hast einfach keine Chance, aus der Favela so leicht rauszukommen und dann eine gute Uni zu besuchen. Das ist nicht, das ist auch in Südafrika nicht.
Ja? Genau, und da muss man sich natürlich auch überlegen.
Wenn du im Township lebst.
Und da muss man sich natürlich auch überlegen im Punkt Haltung. Bin ich jetzt dafür, dass alle gleichberechtigt sind, so in der Theorie, aber dann, wenn es darauf ankommt, vielleicht auch was Eigenes, ein bisschen eigene Privilegien abzugeben, selber vielleicht mehr kämpfen zu müssen, selber vielleicht weniger Geld zu haben oder weniger Zugänge oder weniger Vorteile, bin ich dann immer noch der Meinung, dass andere irgendwie gleichberechtigt sein sollen. Oder ist dann so, ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist, dass ich bevorteilt werde. Ja, und das ist dann immer eine Frage, eine moralische Frage, die man sich selber jeden Tag stellen muss.
Und der aber auch arbeiten sollte.
Genau.
Weil die wird auch nicht jeden Tag gleich beantwortet, schätze ich mal,
Stimmt.
oder?
Stimmt, genau. Ja, das kommt auch noch dazu.
Was mich sehr berührt, irgendwie berührt hat, hat mich berührt, ich glaube, dein letzter Gast ist auch in Deutschland geboren und seine Eltern sind aus Afghanistan. Und dann hat er gesagt, mit den Anschlägen von 9/11 in Amerika hat sich sein Leben über Nacht dramatisch geändert, weil er sofort in dieses Castle gesteckt wurde, quasi wie von ein potenzieller Täter zu sein. Also das ist ja dann wirklich auch sehr, sehr dramatisch und sehr unangenehm, wenn einem das als junger Mensch passiert, der in die Schule geht, oder?
Das ist etwas, was, ich glaube, alle, mit denen ich gesprochen habe, passiert ist, egal in welchem Alter. Nach 9/11 hat sich für die das drastisch
und die sind teilweise noch nicht mal Wurzeln, ne?
Ja, und die sind teilweise noch nicht mal arabisch oder noch nicht mal muslimisch.
Ja.
Haben nur schwarze Haare oder so oder ein Dreitagebart oder so. Aber das hat sich wirklich sehr, sehr stark geändert. Und dann kommen wirklich so bizarre Situationen zustande, wie dann auch so der Biolehrer im Unterricht danach, was machen eure Leute? So. Das wäre so, als wenn jetzt plötzlich rauskommt, dass katholische Geistliche Kinder missbraucht haben und man geht in die Schule und man ist Katholik und dann kommt irgendwer und sagt, was machen deine Leute?
Ja.
Und du bist
Absurd.
Irgendwie 11.
Ja.
Und du denkst so, welche Leute? Was habe ich denn damit zu tun? Ja. Und ich meine, ähnlich ist es auch nach oder bei Corona gewesen, dass Menschen, die so aussehen wie ich, in die Bahn gehen und Leute sich wegsetzen. Wo man denkt so, warte mal, ich bin hier in Deutschland geborener, in Berlin lebender koreanisch aussehender Journalist. Ich gehe in eine Bahn und Leute setzen sich weg, weil sie mich verbinden mit dem Coronavirus. Das hat keine logische, das ist nicht nach Logik, das ist einfach Angst. Das ist irgendwie Verzweiflung, das ist Ohnmacht, keine Ahnung, was dahinter steckt.
Das sind die niedrigsten Instinkte, würde ich sagen, weil wir unsere Personalchefin hier, die ist mit ihrer Familie aus Kambodscha geflohen in ein österreichisches Flüchtlingslager und spricht österreichischer als ich, hat 3 Kinder und die hat genau das Gleiche erzählt. Hat gesagt, stell dir vor, wenn Corona-Zeit ist und wir steigen ein, der Waggon ist leer. Der hat genau das Gleiche erzählt. Und das ist nur eben diese Assoziation, das kommt aus einem chinesischen Staat, aus irgendeinem Labor. Und alle Menschen, die asiatisch anmuten, trifft das. Ganz wurscht, ob sie Chinesen oder Kambodschaner oder whatever oder aus Bangladesch. Es ist Asien ist ja nicht ein Land, so wie Afrika nicht ein Land ist, so wie Europa auch nicht ein Land ist, was ich außereuropäisch auch sehr oft höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das machen wir alle gern, dass wir in diese Kasteln uns hinein.
Ja, es ist ja auch, um das nochmal zu sagen, es ist ja auch menschlich, Dinge zu verallgemeinern, zu verknappen. Wir brauchen Stereotypisierungen, damit wir in der Welt klarkommen. Wir können nicht jedes Mal immer ganz genau sein bei allem, was wir sagen und so weiter. Das ist klar, aber es gibt da natürlich auch wirkliche Konsequenzen daraus und es ist einfach verletzend, wenn man in irgendeiner Form diskriminiert wird oder in irgendwelche Kategorien gesteckt wird, in denen man eigentlich nicht sein möchte. Und deswegen werbe ich eigentlich im Podcast vor allem indirekt für Empathie vor allem, dass man einfach irgendwie versucht, zumindest die Perspektive anderer Menschen einzunehmen und vielleicht auch sagen, okay, ich wäre bei einem anderen Ergebnis rausgekommen, aber ich verstehe jetzt, wenn ich die Geschichte höre, verstehe ich, warum die Person das so und so gemacht hat. Und das fehlt vor allem, finde ich gerade.
Und das ist das, was mir in deinem Podcast auch so gut gefällt, dass man wirklich eintauchen kann in andere Lebensgeschichten, weil auch wenn wir jetzt viel darüber gesprochen haben, es geht bei Weitem nicht nur um Rassismus im Alltag und was den Leuten passiert ist, es geht vor allem auch darum, dass sie Einblicke geben, wie das ist, weil man sagt das so, man lebt mit mehreren Identitäten, man lebt zwischen den Kulturen. Was heißt denn das in concreto? Na, was heißt denn das? Du hast vielleicht andere Einstellungen, deine Eltern haben andere Erziehung gehabt, dass sie hier üblich sind. Was mir auch auffällt, dass sehr viele erzählen, dass ihre Eltern sehr stark auf Ausbildung, gute Ausbildung Wert legen, dass die Kinder es halt in der neuen Gesellschaft leichter haben und besser schaffen. Ist das was, was sich, das legt sich fast über alle drüber, oder, die du interviewst?
Genau. Viele. Ja, das ist, um mal so ein bisschen auszuholen. Im Grunde heißt das ja natürlich, dass man einfach verschiedene Prägungen hat. Und das ist vielleicht damals in den 80er, 90er, 70er noch größer gewesen, wenn man aus Korea nach Deutschland kam, als es jetzt der Fall ist, weil jetzt durch Globalisierung viele Dinge sich einfach verzahnt haben und Dinge viel ähnlicher sind als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Aber natürlich bin ich aufgewachsen mit irgendwie Reis, Eimer unter der Spüle. Ich bin aufgewachsen mit irgendwie ganz verschiedenen vielen Tüten, die man aufhebt, wenn man irgendwie was Tupper, also Eis, alte Eis- oder Keksdosen, die man irgendwelche so Sushi-ähnlichen Sachen reintut, also Kimbap heißt das im Koreanischen. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich kein Taschengeld bekommen habe, weil das im Koreanischen gar nicht so üblich ist. Es ist einfach so unser Geld und wenn du was brauchst, dann frag mich.
Ich sehe das.
Genau. Ich bin damit aufgewachsen, dass es verschiedene Gerüche gibt, von Kimchi, von, wenn man den Kühlschrank aufmacht, irgendwelche Fischlein da drin sind, Tofu. Kann ich das Wort im Koreanischen erst, und weil im Deutsch gab es das gar nicht und es gab auch das Wort gar nicht, Tofu. Und solche Dinge, man hat einfach andere Ästhetik im Wohnzimmer, andere Sauberkeit vielleicht als bei anderen Deutschen, wo man denkt so, oh, wieso ist das hier so sauber und ordentlich? Vieles ist auch gar nicht unbedingt immer nur koreanisch oder asiatisch, sondern auch einfach migrantisch. Ja, das ist dann einfach, dass man auch aus einer anderen Schicht oder anderen Milieu womöglich kommt als KlassenkameradInnen. Und so zieht sich das sofort und man muss dann im Laufe des Lebens so ein bisschen entwirren, was eigentlich jetzt individuell ist oder was irgendwie, bei mir war das zum Beispiel auch so körperlich, ne, dass dann immer gesagt haben, warum hast du solche Haare und warum hast du noch keine Haare unter den Achseln oder warum kein Bartwuchs oder dies und das. Und ich dachte immer, ich bin komisch, bis ich dann gemerkt habe, das ist bei ganz vielen Koreanern. Ich habe bis heute keine Haare am Körper, wenig. Ja, also, dass man dann erstmal so mitkriegt, ach so, das ist gar nicht nur bei mir so, sondern das ist, gerade wenn man in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo die meisten Menschen nicht so aussehen wie man selbst, dass man erstmal entwirren muss, ach, das ist individuell meine Familie, ach, das ist koreanisch geprägt, ach, das ist deutsch geprägt, ach, das ist Hannover, das ist in Berlin ganz anders und so weiter, bis man das dann so im Laufe des Lebens so entwirrt und entzerrt und sagt, ach so, guck mal, das ist halt etwas, was vielleicht einfacher ist, wenn man als Wienerin in Wien von Wiener Eltern so aufwächst und alles so ganz wienerisch macht, ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht dann einfacher, aber selbst da gibt es natürlich immer Unterschiede.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht sich überlagernde Identitäten sowieso, weil gerade Wien ist ja doch ein Schmelztiegel, auch wenn wir keine Kolonialmacht waren, war es trotzdem der Versuch, der erste Versuch der Europäischen Union, wenn man so möchte. Und gerade in Wien gibt es kaum jemand, der zwei Wiener Eltern hat. Ja. Also ich kenne kaum jemand, also Wiener Eltern im Sinne von hier geboren, hier aufgewachsen, hier in die Schule gegangen. Also ich würde sagen, wir sind eine extreme Mischkulanz. Vielleicht eine naive Frage, aber macht einem das, was du gerade beschrieben hast, weil ich weiß, wie ich ein Kind war und wie ich jugendlich war, bei uns hat es kein Tofu gegeben, ich habe das auch aus Julian gesagt, bei uns hat es keine Brokkoli gegeben früher. Sind aufgekommen, ich habe in der Schule Italienisch gelernt. Und dann haben wir in Italien Brokkoli gegessen, sind heimgekommen, da waren wir schon 16, 17, haben unsere Mütter genervt, wir wollen jetzt Brokkoli essen, was nicht gegeben hat. Ja? Ja. Macht einen das nicht auch irgendwie zu einem spannenden Menschen, wenn man so switchen kann zwischen vielen Sachen, auch wenn es schwierig ist? Ist man da nicht viel flexibler, viel anpassungsfähiger und letztendlich auch viel toleranter? Weil wenn ich immer nur das eine kenne, ist das nicht auch tödlich langweilig?
Ja, na klar. Also ich bin auch der Meinung, je mehr Perspektiven man kennengelernt hat, desto empathischer kann man sein, desto interessanter kann man auch auf Menschen zugehen und mit denen ins Gespräch kommen und so. Das ist eine Bereicherung.
Vielleicht auch erfolgreicher sein, oder? Weil ich habe viel mehr Instrumente als andere.
Genau, Genau. Das ist nur so als Kind gerade und auch ein bisschen als Jugendlicher will man gerne so sein wie die anderen. Man möchte nicht anders sein, man möchte nicht rausstechen, man möchte nicht so der Paradiesvogel sein und so weiter. Und dann, wie gesagt, diese Entwirrungstaktiken kommen ja dann auch erst im Laufe des Lebens und diese Erkenntnis, dass man irgendwie einfach blessed ist, also dass man einfach irgendwie cool, genau. Ich habe jetzt both worlds, ich habe beide Welten und jetzt kann ich aus beiden Welten schöpfen und Brückenbauer sein und Grenzgänger sein und so weiter. Das kommt vielleicht oft ein bisschen später. Vielleicht jetzt bei der neuen Generation, ich sehe es bei meiner Tochter, die auch sozusagen ethnisch deutsch-koreanisch ist, da ist das schon viel, viel leichter und viel, viel selbstverständlicher, dass man natürlich beide Seiten irgendwie cool findet.
Da ist es schon wieder cool, wenn man aus Korea ist heutzutage, oder?
Heute ist eh anders, genau. Früher war Korea nicht cool. Früher war Korea nicht mal bekannt. Und deswegen,
aber jetzt ist es so ziemlich das super coolste, was man machen kann, aus Korea sein.
Ich habe komm ein bisschen zu
muss
spät.
Muss man auch sagen, oder? Denken wir nur an die Show gestern bei dieser sagenhaften Weltmeisterschaft. Also die erfolgreichste Band, K-Pop. Band genau. Der Welt, BTS, die also Stadien weltweit füllt, koreanische Kosmetik, Essen, das ist alles angekommen. Selbst im traditionellsten Wiener Haushalt weiß man heute, was Kimchi ist. Ja. Vor 35 Jahren wusste man noch nicht einmal, was Brokkoli ist. Also von dem her, ich versuche es jetzt nicht lächerlich zu machen, aber wir haben uns schon ich habe immer gesagt, Wien ist so provinziell früher, wie ich jung war. Und dann war ich länger im Ausland. Und jetzt finde ich, Wien ist viel weniger provinziell, weil es einfach normal ist, dass man Auswahl hat, was man isst, dass man Freunde hat aus der ganzen Welt. Das ist ja auch schön, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt. Ja,
ja, natürlich ist das schön. Und ich meine, gerade bei Essen sind alle natürlich sehr tolerant, weil man da natürlich da am liebsten aus von allen Richtungen alles schöpfen möchte. Aber ich finde, Essen ist auch tatsächlich ein guter Brückenbauer, weil
ich finde auch,
dass er einfach sehr gut bestimmte Kulturen beschreibt, mal was Neues kennenlernt, man sich ein bisschen dran gewöhnen muss und gucken muss, passt das für mich, aber gleichzeitig irgendwie sehr spannend ist und einfach nur bereichernd ist. Man muss es ja nicht essen, aber wenn man weiß, dass das gibt, vielleicht kann man es auch kombinieren mit irgendwelchen bestimmten anderen Dingen, die man selber kennt und dann schmeckt es wieder. Es ist ja nur bereichernd und deswegen, ja, glaube ich auch insgesamt, dass Vielfalt bereichernd ist, auch wenn es, wie du sagst, richtig ist, manchmal anstrengend ist, manchmal auch schwierig ist, manchmal auch missverständlich sein kann. Aber das ist auch wieder lustig, wenn man dann so bestimmte Missverständnisse aufklärt. Ach so, du hast gedacht, ha, und das sind auch Momente, wo man so ein Aha-Erlebnis hat und die auch irgendwie schön und verbindend sein können. Und ja, natürlich, es bedarf immer eigener Arbeit und das ist immer das Schwerste, wenn man so ein bisschen selber gucken muss, wo sind meine Schwächen, wo kann ich noch an mir arbeiten und da strugglen leider viele.
Darf ich dich fragen, sprichst du Koreanisch?
Ich spreche Koreanisch, also ich kann lesen, schreiben, verstehen, aber nicht so sehr auf dem Level, wo ich gerne wäre. Und tatsächlich habe ich auch Hemmungen zu sprechen, weil, ja, das ist auch natürlich so traumatische, also auf Anführungszeichen bedingt, aber das ist natürlich so, dass bestimmte Erwartungshaltung da ist und ich bestimmte Dinge erlebt habe, wo man denkt, ja, ich denke mal, ich muss perfekt sein. So. Und bevor ich nicht perfekt spreche, spreche ich lieber gar nicht.
Und deine Kinder, nehme ich an, sprechen kein Koreanisch mehr, oder schon? Ein bisschen.
Nee, meine Tochter, die hat so das Alphabet sozusagen so gelernt und die können halt so bestimmte so Floskeln, aber haben das jetzt noch nicht so gelernt.
Ja. Aber deine Eltern, nehme ich an, sprechen auch sehr gut Deutsch, oder?
Die sprechen auch gut Deutsch, aber die sprechen natürlich trotzdem, selbst wenn sie schon irgendwie 50, fast 60 Jahre hier sind, immer noch sehr starker Akzent.
Und du wolltest Sportjournalist werden?
Eigentlich. Genau, im Grunde war ich das auch. Ja.
Was hat dein Interesse da so stark geweckt?
An Sport?
Oder an Journalismus und Sport und an der Kombination?
Also Sport war für mich immer, also ich definiere mich bis heute irgendwie als Sportler. So,
was ist dein Sport?
Mein Sport war früher Fußball und jetzt ist es vor allem Basketball.
Okay. Dann hast du die WM sicher verfolgt, oder?
Habe ich verfolgt, ja, genau. Ja. Wobei ich so auch das Fußball-Business irgendwie mittlerweile sehr kritisch sehe, aber diesmal habe ich es wirklich sehr stark verfolgt. Nee, Sport war zum einen für mich natürlich auch damals als Kind so ein Weg, irgendwie Anerkennung zu finden. Ich war immer sozusagen irgendwie talentiert, gerade mit Ballsportarten, und Anerkennung kriegt man durch Sport gut. Man muss nicht so viel reden. Und es war irgendwie körperlich, und ich mag das eigentlich bis heute. Und Journalismus, ich habe mich immer schon für Geschichten interessiert und für Menschen und irgendwie sozusagen für so eine Art Storytelling. Und deswegen dachte ich, ich kann das gut verbinden. Ich kann gut mit Menschen in Kontakt kommen. Und ich mag es auch, so in so Mikrokosmen einzutauchen und mal irgendwo hinzugehen und denken, was ist das hier? Das kenne ich ja überhaupt nicht. Und dann so ein bisschen so rauszufinden, wie das hier läuft, wie die Codes sind und so. Und dann, deswegen habe ich mir da auch später, also vom Sport ein bisschen abgewandt und ein bisschen, weil ich da habe ich gesehen, das sind immer dieselben Geschichten, und wollte dann andere Geschichten erzählen. Aber ja, bis heute fasziniert mich Sport.
Aber ein Podcaster ist ja eigentlich sowas wie ein Journalist. Da würden jetzt viele Journalisten sagen, ja, natürlich ja. Nicht, aber ein bisschen schon, oder?
Es kommt auf den Podcast an. Also ich würde behaupten, meinen Podcast habe ich schon journalistisch aufgebaut. Also ich bin ja auch ausgebildeter Redakteur, ich habe bei der Zeitung gearbeitet und alles. Und habe das so auch aufgebaut, wie ich jetzt sagen würde, auch journalistische Ansprüche. Nicht jeder Podcast hat journalistische Ansprüche, aber ich würde sagen, meiner schon.
Würde ich auch sagen. Auf alle Fälle eine absolute Empfehlung. Nein, es ist wirklich spannend, es ist interessant und es ist wirklich schön, was die Menschen auch alles erzählen aus ihrem Leben. Ich bin immer ganz geflasht irgendwie, was dann im Laufe so eines langen Gesprächs natürlich kommt, was jetzt bei unserem Podcast schon allein, weil wir so schauen, dass wir so eine halbe, dreiviertel Stunde plaudern, manche auch länger, unsere wird auch ein bisschen länger. Aber da offenbar hat die Länge schon auch was damit zu tun, dass die Menschen sich besser öffnen, oder?
Genau, ich glaube, wenn man nicht so unter Zeitstress ist, dann ist es entspannter und dann kann man ja auch mal ein bisschen Ausflüge machen in andere kurze Bereiche und mal darüber reden, dann geht man wieder zurück. Ja, ich vergleiche das immer so mit so einer Reise, mit so einer Fahrt, so einem Podcast, wo man kurz mal Rast macht, mal kurz hier drüber spricht und dann geht man wieder auf den Hauptweg und fährt weiter. Und ich meine, ist ja klar, wenn ich jetzt sage, also beschreib mal dein Leben in 2 Minuten, dann bist du so, oh Gott, dann ist sofort Druck da. Und wenn ich aber sage, du hast 2 Stunden Zeit und wir können einfach mal ein bisschen plaudern und mal hier und da Rast machen, dann ist es entspannt.
Würdest du sagen, dein Podcast hat auch dich verändert ein bisschen?
Ja, eine gute Frage. Also ich würde sagen, ja.
Inwiefern?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube natürlich, dass man idealerweise mit den Dingen, die man macht, sich irgendwie mitentwickelt und immer so leichte Grenzen oder so leichte Hürden so nimmt peu à peu. Und das ist, glaube ich, bei mir auch passiert. Am Anfang hatte ich wirklich das Problem, auch als Journalist, mich zu zeigen in dem Podcast. Also Dinge von mir zu erzählen und das Gespräch irgendwie so zu führen, dass ich sichtbar werde, auch als Frank sozusagen. Weil ich es vom Journalismus so kenne, ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Und das war für mich schwierig. Das habe ich irgendwie gelernt. Ich habe auch gelernt, Dinge, die ich eigentlich nie machen wollte, auf der Bühne stehen und zu diskutieren oder Vorträge halten. Das oder vor der Kamera stehen. Ich wollte nie vor der Kamera stehen oder so. Das habe ich alles gemacht im Laufe der letzten 10 Jahre. Auch auf Englisch und so. Das sind alles so Sachen, die ich gar nicht von mir gedacht hätte, dass ich sie kann.
Das heißt, es entwickelt einen auch selber, wenn man einen Podcast hostet, oder? Weil ich würde das auch total bestätigen.
Total. Also man lernt sich selber kennen. Ich habe mich auch politisiert im Laufe der Zeit. Ich habe natürlich viel von Menschen gelernt, mit denen ich gesprochen habe. Das ist auch so ein Privileg, dass man erstens eben einen Grund hat, mit Leuten zu sprechen, die man interessant findet, zweitens von denen noch lernt. Und dann, ja, einfach, es war einfach die beste Entscheidung, meinem beruflichen Leben, das zu starten und überhaupt das zu machen. Also,
ne, den Mut haben ja so, zu haben, das auszusprechen, oder?
Genau, wir haben ja oft, also jeder kennt das, man sitzt so zusammen mit Freundinnen und Freunden und sagt, ja, das müsste man mal machen. Und man macht es aber in 99% der Fälle nicht. Und ich habe es jetzt in 1% der Fälle, habe ich es jetzt mal gemacht. Und ich bin einfach froh und dankbar und glücklich, dass ich das einfach gemacht habe.
Wird es die halbe Kartoffel die nächsten 10 Jahre auch noch geben?
Also von mir aus kann das ewig so weitergehen. Die Geschichten gehen nicht aus, die Menschen gehen nicht aus. Das Thema wird wahrscheinlich leider, also vor allem jetzt Rassismus und diese ganzen Geschichten, Zugehörigkeiten, Identitäten, das wird ein Thema bleiben. in welcher Form auch immer. Und von mir aus kann das ruhig so weitergehen.
Ja, dann wünschen wir das deinem Podcast, aber natürlich auch unserem eigenen Podcast, der ja nicht ein der Care in Action Podcast ist eigentlich entstanden in der Corona-Zeit und hat ein wunderbares Forum jetzt eröffnet, dass wir sehr, sehr viele Menschen auf diesem Weg erreichen, die wir auf anderem Weg gar nicht erreichen würden. Und der hat sich wunderbar entwickelt, seit wir ihn wöchentlich machen. Und das ist seit circa 2,5 Jahren. Und das ist eigentlich eine Nebenbeschäftigung für mich und mein Team, weil wir natürlich viele andere Dinge zu tun haben. Aber es hat sich auch zu einer Sucht entwickelt, ich muss es ehrlich sagen, weil es so spannend ist, dass man Menschen, ich nehme an, dir geht's auch so, wir kriegen kaum Absagen. Also wenn man einlädt, die meisten, über 95%, kommen gerne. Führst du deine Gespräche eigentlich face-to-face? Weil du hast einmal gesagt, ich bin da hingefahren. Oder machst du es so, wie wir es heute machen, mit einem Online-Call? Oder?
Also ich würde sagen, ich mache es in 9 von 10 Fällen mache ich es face-to-face.
Okay.
Das ist für mich auch ein Kennenlernen und irgendwie ist es nochmal schöner, gerade bei so einem persönlichen Gespräch oder bei solchen persönlichen Themen so zu sprechen in einem Raum, aber ich mache es auch manchmal online, wenn es nicht anders geht. Aber ich bevorzuge vor allem Face-to-Face.
Ja, also wir machen es gemischt, wir machen es auch weltweit, auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Und von dem her, ich finde, das war ein spannendes Gespräch heute zwischen zwei Podcastern, Frank Jung. Du warst ein wunderbarer Gast. Ich könnte jetzt noch locker 1-2 Stunden mit dir plaudern. Das würde aber unseren Podcast-Rahmen sprengen. Unseren Hörern und Hörerinnen empfehle ich, die halbe Kartoffel zu suchen. Findet man auch überall, so wie den Care in Action Podcast. Reinhören, Ohren nicht nur spitzen, sondern auch drüber nachdenken. Und gibt jede Menge Interessantes zu entdecken bei der halben Kartoffel, aber auch bei Care in Action. Frank, ich wünsche dir alles Gute, auch für deine weitere Arbeit mit Care Deutschland. Ja, und würde mich freuen, wenn sich unsere Wege wieder mal wo kreuzen.
Ja, bestimmt. Ich komme mal vorbei. Wien steht auch auf meiner Liste ganz oben.
Sehr gerne. Immer herzlich willkommen bei uns. Dann machen wir ein Face-to-Face Special Edition.
Genau.
Geplauder zwischen uns Podcastern. Also, alles Liebe. Hört's rein. Und nächste Woche, wenn es eine neue Folge von Care in Action gibt, dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Yes.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.